SWR 2 aktuell.
Mit Marion Theis. Guten Abend. Um das und mehr geht es hier in der nächsten Viertelstunde. Corona-Alarm. Kommt die Homeoffice-Pflicht wieder? Nach der Klimakonferenz. Die Welt hängt am seidenen Faden. Und Flüchtlingsnot. Eine syrische Familie scheitert auf dem Fluchtweg über Belarus. 18.000 Menschen haben dieses Wochenende die Haustierwoche in Karlsruhe besucht. Eine Veranstaltung mit Hundetanzshows, Mitmachaktionen und Beratungsangebot. Angesichts der hochschnellenden Corona-Zahlen kann man sich da nur die Augen reiben. Schon heute werden auf den Intensivstationen der deutschen Krankenhäuser mehr als 3.000 Covid-Patienten behandelt. Die Hälfte von ihnen muss invasiv beatmet werden. Ich habe mir noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht wie jetzt, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Jona, den Funke-Zeitungen. Die hohe Zahl an Neuinfektionen bringt auch die Verantwortlichen in der Hauptstadt Berlin zum Handeln. Bundesarbeitsminister Heil will das Arbeiten im Homeoffice wieder verpflichtend machen. Der Gesetzentwurf liegt Lothar Lenz, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, vor.
Nur wenn zwingende betriebliche Gründe entgegenstehen, soll es Ausnahmen von der Homeoffice-Pflicht geben können, heißt es im Entwurf des geschäftsführenden Arbeitsministers. Im Gegenzug sollen auch die Beschäftigten verpflichtet werden, ein Homeoffice-Angebot anzunehmen. Die Partei- und Fraktionsspitzen einer künftigen Ampelkoalition beraten an diesem Wochenende, wie die steigenden Infektionszahlen in den Griff zu kriegen sind. Der Bundestag berät am Donnerstag über eine Anschlussregelung für die nationale pandemische Lage. Inzwischen mehren sich die Stimmen aus der SPD und von den Grünen, die eine deutliche Verschärfung der Corona-Auflagen fordern. So plädierten Grünen-Chef Robert Habeck und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine 3G-Pflicht in den Fernzügen der Bahn. Wer künftig zusteigt, müsste also geimpft oder genesen sein oder einen frischen Corona-Test nachweisen. Für Veranstaltungen plant die geschäftsführende Bundesregierung nach Medienberichten eine 2G-Plus-Regelung. Das hieße, dass jeder Besucher und jede Besucherin geimpft oder genesen sein und einen Test vorlegen müsste. Auch Unionspolitiker fordern schärfere Corona-Maßnahmen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, die Lage im Gesundheitssystem drohe zu entgleiten. Es brauche jetzt Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Lothar Lenz, Berlin.
Im schwäbischen Landkreis Biberach gilt seit gestern zum ersten Mal in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe. Die Inzidenz liegt bei 679. Ungeimpfte dürfen nicht mehr in Restaurants oder zum Hallensport. Und sie dürfen sich maximal mit einer Person treffen, die nicht aus dem eigenen Haushalt stammt. Unsere Reporterin Karin Wehrheim war heute Vormittag in Biberach unterwegs.
Es ist wenig los und nieselt. Im Schaufenster einer Bäckerei hängt ein handgemalter Zettel, 2G innen. Brezeln und Himbeerschnitten kaufen darf aber jeder. An den runden Tischen sitzen Paare beim späten Frühstück und Freundinnen beim Cappuccino. Sie sind alle
geimpft oder genesen. Sonst müssen die wieder gehen.
In der Stadtkirche läuft ein Festgottesdienst. Alle möglichen Plätze weit auseinander sind belegt. Ordner Helmut Lange hat jeden am Eingang kontrolliert.
Namen, Telefonnummer. Es kommt keiner rein ohne Kontrolle.
Das ist aber auch vor der Alarmstufe schon so gewesen. Ihr findet, strengere Regeln mussten jetzt einfach sein.
Wenn man die Inzidenzen sieht im Vergleich zu dem, was schon mal war und was da passiert ist, dadurch, dass, ich sag mal, kein Lockdown ist, haben die Leute das Gefühl, es ist ja alles okay.
In der Fußgängerzone treffen vier junge Männer aufeinander. Zwei umarmen sich, keiner hat eine Maske auf. An einer Hausecke unterhalten sich zwei Ältere. Einer dreht sich weg, als er das Mikro sieht. Der andere findet klare Worte zur Alarmstufe.
Ja, ist halt so, wenn man so Partys macht in Tiefgarage, dann muss sowas kommen.
Gut 20 Kilometer weiter in Laupheim ist heute Nachmittag verkaufsoffener Sonntag. Der konnte so kurzfristig nicht abgesagt werden. Die Geschäfte in der Innenstadt sind offen. In der Fußgängerzone gibt es Popcorn und Dinnete, Glühwein und Kaffee. Hier ist viel los. Kleine Grüppchen stehen beieinander in der Kälte oder bummeln von Laden zu Laden. In der Buchhandlung wird jeder am Eingang freundlich gestoppt.
Entschuldigung, haben Sie einen Nachweis dabei?
Natürlich.
Wunderbar, vielen Dank.
Nicole Frankenhauser hat viel Geduld und sie ist hartnäckig, auch wenn ein Impfnachweis nicht gleich in der Handtasche ausgegraben werden kann.
Das dürfen Sie heute gleich rauslassen, wenn Sie nur in andere Läden möchten. Es wird immer kontrolliert heute, ja.
Warum sich im Kreis Biberach so viele Menschen jetzt noch mit dem Coronavirus anstecken, dafür hat auch das Gesundheitsamt keine Erklärung. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Neuinfizierten schaffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits seit vergangener Woche nicht mehr, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Philipp Friedl am Freitag.
Österreich greift wegen der steigenden Corona-Zahlen ebenfalls zu härteren Maßnahmen. Ab morgen tritt dort ein Lockdown für Ungeimpfte in Kraft. Der Schritt sei leider notwendig, sagte Kanzler Alexander Schallenberg nach einem Krisentreffen. Aus Österreich berichtet unser Korrespondent Sergen Govedaritza.
Die Inzidenz bei Geimpften sei rückläufig, so Schallenberg. Bei Menschen ohne Impfung steige sie weiter exponentiell an und liege zurzeit bei mehr als 1.700.
Daher haben wir heute beschlossen, dass ab morgen, Montag 0 Uhr, in Österreich ein Lockdown für Ungeimpfte gilt. Das bedeutet Ausgangsbeschränkungen für alle ab dem 12. Lebensjahr.
Von den Ausgangsbeschränkungen betroffen sind österreichweit rund 2 Millionen Menschen, die weder geimpft sind noch nachweisen können, in den vergangenen 180 Tagen von einer Corona-Infektion genesen zu sein. Sie dürfen von nun an nur zu bestimmten Zwecken auf die Straße, etwa um zur Arbeit zu gehen, das Notwendigste einzukaufen oder um spazieren zu gehen. Innenminister Karl Nehammer kündigte ein Zitat engmaschiges Netz von Kontrollen an.
Ab morgen muss jede Bürgerin, jeder Bürger, jeder Mensch, der in Österreich lebt, sich klar sein, dass er von der Polizei kontrolliert werden kann.
Dazu werden pro Bezirk 2 zusätzliche Streifen eingesetzt. Außerdem seien Schwerpunktkontrollen geplant. Der Hauptausschuss des Nationalrats muss der neuen Regelung noch zustimmen. Das ist aufgrund der Regierungsmehrheit gesichert. Kritik kommt von der Opposition. Die liberalen Neos wollen, dass die Einschränkungen für Kinder erst ab 14 Jahren gelten sollen und fordern eine entsprechende Änderung der Verordnung.
Sie hören SWR 2 aktuell. Der Glasgower Klimapakt steht seit gestern Abend, wenn es auch deutlich länger als geplant dauerte, sich zu einigen. Noch Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, sprach von einem historischen Moment. Andere haben sich heute deutlich weniger euphorisch geäußert. Der derzeitige Entwicklungsminister Gerd Müller, CSU, nannte die Gipfelergebnisse absolut unzureichend. Es brauche mehr Tempo, viele Entwicklungsländer hätten keine Zeit mehr zu verlieren. Auch UN-Generalsekretär Guterres kritisierte den Glasgower Klimapakt, wie unser Korrespondent Peter Mücke berichtet.
Es sei ein wichtiger Schritt, aber es sei nicht genug. Und wörtlich, es ist Zeit, in den Notfallmodus zu gehen. Der Kampf gegen den Klimawandel ist der Kampf unseres Lebens und dieser Kampf muss gewonnen werden. Die Einigung von Glasgow sei ein Kompromiss. Er spiegle die Bedingungen, die Widersprüche und den politischen Willen in der Welt von heute wider. Leider habe der kollektive politische Wille nicht gereicht, um einige tiefe Widersprüche aufzulösen. Unser zerbrechlicher Planet hängt am seidenen Faden, so Guterres. Die Delegierten aus fast 200 Staaten hatten zuvor eine Einigung erzielt, die unter anderem das Maximalziel des Pariser Klimaabkommens, einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad, stärkt. Die Formulierung zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleenergie wurde jedoch in letzter Minute auf Betreiben Indiens und Chinas deutlich abgeschwächt. Guterres kritisierte, die gegenwärtigen nationalen Selbstverpflichtungen führten bis zum Ende des Jahrhunderts immer noch zu einer Erwärmung von deutlich über 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Dennoch wolle er auch eine Botschaft der Hoffnung und der Entschlossenheit senden. Er sei überzeugt, dass man das Ziel noch erreichen könne. Für 2023 kündigte der UN-Generalsekretär einen Bilanzgipfel mit Staatsoberhäuptern aus aller Welt an.
Der UN-Klimagipfel endet mit dem Glasgower Klimapakt. Das ist doch immerhin etwas, meint SWR-Umweltredakteur Werner Eckert. Darüber zu meckern sei wohlfeil und helfe nicht weiter.
Ja, prima, Konferenzbashing geht immer. Da wird die Welt tatsächlich nicht gerettet. Das stimmt. Beschlüsse von 197 Staaten sind eben keine Leitartikel, keine klugen Einlassungen von Wissenschaftlern und sie passen schon gar nicht auf ein Demoplakat. Was den Klimaschutz betrifft, waren sie schon immer ungenügend, gemessen an der Realität im Klimawandel, und die ist bereits grausam. Aber da ist Glasgow mit seinem Pakt am Ende jetzt nicht die schlechteste Klimakonferenz gewesen. Es ist die erste, die ausspricht, was lange klar ist, das Zeitalter der fossilen Energie muss zu Ende gehen. Ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohle und aus ineffizienten staatlichen Subventionen, das ist nur ein Appell, aber von politischer Bedeutung. Kohle, Öl und Gas sind das zentrale Problem. Wir setzen da heute in wenigen Jahrzehnten so viel Kohlenstoff frei, wie die Natur in Jahrmillionen eingelagert hat. Das ist nicht einfach ein bisschen Energie, das ist der größte menschliche Angriff auf diesen Planeten. Trotzdem gab es um diese kleine Erwähnung bis zum Ende Streit mit Indien. Sie konnte nur gerettet werden um den Preis einer weiteren Verwässerung. Das zweite ist das Eingeständnis, dass das 1,5-Grad-Limit schnell mehr Aktion erfordert. China weiß, dass es damit direkt angesprochen ist. Wenn dort die Emissionen nicht Mitte des Jahrzehnts runtergehen, ist das Limit nicht einzuhalten. Die Entwicklungsländer sind am Ende zu Recht enttäuscht und die Versprechen der Industrieländer, ihnen zu helfen, sind nicht erfüllt. Für die Zukunft müssen sie weiter hoffen, auch darauf, dass endlich über einen Ausgleich für jene Schäden und Verluste gesprochen wird, an denen sie unverhältnismäßig leiden und die ihre eigenen Staatshaushalte überfordern. Wie weiter jetzt? Von selbst geht da gar nichts. Die Beschwörungen und Fernziele der Konferenz alleine bringen die Welt nicht weiter. Real sind wir auf dem Weg zu Temperaturen deutlich über 2 Grad. Und meine Fantasie reicht nicht so weit, dass ich mir vorstellen kann, dass die Politiker da alleine deutlich weiterkommen. Meine Hoffnung liegt bei der Wirtschaft. Alle Staaten sind jetzt auf dem Weg Richtung Klimaneutralität. Auch das eine Botschaft in Glasgow. Kohlekraftwerke sind oder werden bald zu hochriskanten Investitionen. Ihre Laufzeit sehr begrenzt. Das macht sie teuer. Die Wirtschaft sucht schon neue Geschäftsmodelle. Technisch sind die meisten Lösungen ja da, das muss nur entfesselt werden. Dann treiben irgendwann die Bosse die Politik vor sich her. China ist überhaupt nur so ins Boot zu kriegen. Und die Widerstände in der Gesellschaft sind mit Lösungen viel besser zu überwinden als mit Forderungen, die zur Überforderung führen. Träume ich etwa? Nicht mehr als jene, die glauben, man könne noch so richtige wissenschaftliche Erkenntnisse mal eben in politische Realität verwandeln.
Ein Kommentar von SWR-Umweltredakteur Werner Eckert zum Ergebnis des Weltklimagipfels in Glasgow. Seit Monaten lockt der belarussische Machthaber Lukaschenko Flüchtlinge in sein Land, um sie dann gezielt an die Grenzen der EU-Länder Lettland, Litauen und Polen zu schleusen. Vermutlich will er sich so für Sanktionen gegen sich und sein Land rächen. Tausende Menschen, vor allem aus dem Nahen Osten, sitzen nun im Grenzgebiet zur EU fest. Bundesaußenminister Maas, SPD, hat heute allen Fluggesellschaften gedroht, die sich am Transport von Flüchtlingen über Belarus beteiligen. Ihnen würden harte Sanktionen drohen, sagte Maas. Dass Flüchtlinge, die aus Afghanistan, Libyen oder Syrien kommen, ihr Leben riskieren und dann doch im Elend landen, hat sich inzwischen zwar rumgesprochen. Trotzdem geht es vielen Menschen so schlecht, dass sie sich auf den Weg machen. Unser Korrespondent Björn Blaschke über eine syrische Familie, die nach Belarus, auch bekannt als Weißrussland, auszog und scheiterte.
Laskin Mohammed hat eine Reise nach Weißrussland bereits hinter sich und kehrte dann um. Ich wollte dahin, weil wir hier keine Zukunft sehen. Leute, die Kontakte haben, können hier einen Job finden. Aber ohne solche Verbindungen ist es schwer. Hier gibt es Krieg und jeden Tag Explosionen. Wir schlafen mit Angst ein und wachen mit Angst auf. Europa ist der einzige Ort, an dem wir Zuflucht suchen können. Laskin verkaufte Hab und Gut, hoffte auf eine bessere Zukunft für seine Familie, für Frau, Kinder, aber auch für seine Mutter. Ein Menschenschmuggler versprach ihnen einen sicheren Weg, mit dem Flugzeug direkt nach Weißrussland, Visum inklusive und dann weiter Richtung Deutschland. Der Start erschien einfach, von Nordsyrien ging's nach Erbil in irakisch-Kurdistan, das bis vor kurzem noch Flüge nach Weißrussland bot. Doch die Landung in Minsk war hart. Wir waren 5 Tage lang auf dem Flughafen und unsere Kinder hatten weder Essen noch etwas zu trinken. Wir haben gelitten, 5 Tage lang, bis unsere Papiere fertig waren. Wir haben auf dem Boden geschlafen. Danach warteten Laskin und seine Familie in einem Hotel in Minsk. Die Menschenschmuggler vertrösteten sie immer wieder, versprachen aber, dass sie nur 2 Stunden Fußweg bis zur polnischen Grenze vor sich hätten. Eine Lüge. Die Familie war einen halben Tag lang unterwegs, irrte durch den Wald, kehrte schließlich um. Wir konnten nicht gehen, weil meine Mutter sehr alt ist und am Stock gehen muss. Und dazu die Kinder. Ich konnte ihr Leben nicht riskieren. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich vielleicht weitergemacht. Aber ich konnte das Leben meiner Kinder nicht riskieren. Trotz solcher Erlebnisse, die auch in Syrien und im Irak die Runde machen, fallen Hoffnungslose auf Menschenschmuggler herein. Laskin Mohammed hadert mit seinem Schicksal nicht, sieht den aufgegebenen Versuch, über Weißrussland nach Deutschland zu gelangen, als kein endgültiges Scheitern an. Ich bin traurig, dass wir nicht hinkommen konnten und viel Geld ausgegeben haben. Aber wenn ich eine andere Route finde, werde ich es wieder versuchen. Wir versuchen es, bis wir nach Europa kommen.
Eine syrische Familie macht sich vergeblich nach Belarus und in die EU auf.